Es gibt zwei Themen, die mich immer wieder beschäftigen. Das erste ist, wie viel Leid Menschen anderen Menschen zufügen. Und zweitens, wie sehr auch Menschen, die sich zu Gott bekennen und an der Bibel orientieren, von Gottes Wegen abirren können und dabei glauben, sie würden seinen Willen tun. Wir haben das Lied Amazing Grace gesungen. Darin heißt es: erstaunliche Gnade, die einen Schuft wie mich errettete. John Newton, der dieses Lied schrieb, war ein englischer Seefahrer. Er hatte sich auf Sklavenschiffen zum Kapitän emporgearbeitet. Als er 23 Jahre alt war, im Jahr 1748, geriet sein Schiff in einen heftigen Sturm und er glaubte, dass sein Ende gekommen wäre. Aber er wurde gerettet und er wurde Christ. Nicht aus moralischen, sondern aus gesundheitlichen Gründen gab er 7 Jahre später nach seiner Bekehrung die Seefahrt auf. Und erst 30 Jahre nach seiner Bekehrung begann er, gegen die Sklaverei zu kämpfen. Ein Wolf ist der Mensch, dem Menschen kein Mensch. Das schrieb ein antiker Dichter. Und wie wahr das ist, können wir in unserer Geschichte sehen. Sie ist seit Jahrtausenden und bis heute geprägt von der Ausbeutung der Menschen durch Menschen. Diese Ausbeutung findet in vielerlei Weise statt und eine Variation davon ist die Sklaverei. Sie ist ein Urphänomen. Archäologen gehen davon aus, dass es schon in der Altsteinzeit, ca. 20.000 Jahre vor Christus, erste Formen von Sklaverei gab. Versklavt wurden Frauen, die man von anderen Völkern geraubt hatte, und Kriegsgefangene. Als die Menschen sesshaft wurden, nahm die Sklavenhaltung zu. Die Bewohner Spartas zum Beispiel versklavten ganze Völker, die sie im Krieg besiegt hatten. Auch die Inkas, Maya und Azteken nutzten Sklaven als Arbeitskräfte. Und in Afrika gab es Sklaverei lang bevor ausländische Sklavenhalter dort auf Raubzug gingen. Ich wollte verstehen, wieso Sklaverei so typisch ist für menschliche Gesellschaften und wieso sie so schwer zu bekämpfen, ja nahezu unausrottbar ist. Seit Urzeiten galt es als naturgegeben, dass der Stärkere das Recht hat, dem Unterlegenen seinen Willen aufzuzwingen. Das ist sozusagen die normative Kraft des Faktischen. Es ist die Vorstellung, alles, was man tun kann, darf man auch tun. Und auf Bayerisch heißt das, wer ko, der ko. Vielleicht stieß dieses quasi Naturgesetz teilweise auf Widerspruch. Jedenfalls bemühte sich Aristoteles im 4. Jahrhundert vor Christus um eine Rechtfertigung. Er behauptete, dass bestimmte Menschen zum Sklaven geboren seien. Ein Sklave sei, anders als ein Tier, zwar der Vernunft zugänglich, aber nicht in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Sklaven seien eine Notwendigkeit, damit die mit Vernunft und Entscheidungskraft begabten Männer die Muße hätten, sich politisch zu betätigen, um so die Freiheit der freien Bürger, und das bedeutet ihre eigene Freiheit, aufrecht zu erhalten. Und da die politische Selbstverwaltung in der Natur des Menschen liege, gehöre auch die Sklaverei zur natürlichen Ordnung. Und außerdem seien die Körper der Freien und der Sklaven verschieden, die einen kräftig für die körperliche Arbeit und die anderen dafür eher ungeeignet, aber brauchbar für die Politik. Aristoteles lieferte also ein Konzept, wonach Vernunft, Wissen, Bildung und Geschlecht die Vorrangstellung eines Menschen rechtfertigen. Und dieses Konzept wirkte durch die Zeiten hindurch bis heute. Es zeigt sich im Umgang mit den Schwachen unserer Gesellschaft. Es zeigt sich auch beim gesellschaftlichen Ansehen, dass Berufe genießen oder eben nicht genießen. Später bewegte sich Thomas Jefferson ganz auf aristotelischem Pfad. Er war der dritte Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und er sagte, die Schwarzen sind den Weißen an körperlichem und geistigem Talent unterlegen. Im 19. Jahrhundert wurde diese Behauptung dann mit rassistischen Argumenten kombiniert. Für den Gouverneur South Carolinas, McDuffie hieß der, war es Gottes Wille, dass die afrikanische Rasse als Sklaven dient. Zitat: Es steht auf seinem Gesicht geschrieben, auf seiner Haut gestempelt und geht deutlich aus der geistigen Unterlegenheit und natürlichen Sorglosigkeit dieser Rasse hervor. Und das sind nur wenige Beispiele einer Arroganz, die bis in die Spitzen der geistigen Elite verbreitet war. Ich denke jetzt an den Philosophen Hegel. Thomas Jefferson hatte die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten ausgearbeitet. Und darin heißt es, wir halten folgende Wahrheiten für selbstverständlich: dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören. Für die afroamerikanischen Menschen galten diese Rechte aber damals nicht. Die Sklaverei wurde erst 1865 verboten und das ist fast 100 Jahre später. Sklaverei bedeutet, die Menschen sind nicht gleich, sondern es gibt freie und unfreie Menschen. Und unfreie Menschen sind das Eigentum anderer. Ich möchte mit euch anschauen, was in der Bibel über das Verhältnis der Menschen zueinander steht. Ein Text am Anfang unserer Bibel sagt ganz klar, wie die gottgewollte Ordnung für das Zusammenleben der Menschen aussieht. Der Text steht in 1. Mose 1, 26 bis 27 und lautet nach der Hoffnung für alle: Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild, und er schuf sie als Mann und Frau. Der Mensch ist also Gott ähnlich. Als gottähnliches Lebewesen kann der Mensch nur als Freier geschaffen sein. Nach dem Abbild Gottes erschaffen, repräsentiert das Menschengeschlecht Gott in dieser Welt. Gott hat ihnen die Herrschaft anvertraut, und zwar über die Tiere. Über die Tiere, nicht über ihresgleichen. Und um über die Tiere und die ganze Erde zu herrschen, sind Vernunft und Entscheidungsfähigkeit erforderlich, genau die Eigenschaften, die Aristoteles einem Großteil der Menschen absprach. Die Gott-Ebenbildlichkeit gilt für Menschen, und zwar für alle Menschen. In 1. Mose 3,20 steht: Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Diese Aussage, dass alle Menschen von dem ersten, direkt von Gott geschaffenen Menschenpaar abstammen, ist wichtig, weil sie nochmal unterstreicht, dass alle Menschen zu allen Zeiten Gottes Ebenbild sind. Der Text beinhaltet, dass alle Menschen Geschwister sind und betont so noch einmal die Gleichwertigkeit aller Menschen. Vor einiger Zeit sah ich einen Film, in dem ein junger Kapitän eines Sklavenschiffes mit einem Sklaven Freundschaft geschlossen hatte. Als dieser Sklave, sein Freund, todkrank geworden war, ließ er ihn in seine Kabine bringen und kümmerte sich um ihn. Direkt vor seinem Tod fragte ihn der Sklave: Bin ich dein Bruder? Ja, du bist mein Bruder, sagte der Kapitän. Die Sklaven hatten ein eisernes Halsband mit Ösen, an dem die Ketten befestigt werden konnten. Der Sklave wiederholte seine Frage: Bin ich dein Bruder? Da verstand der Kapitän und nahm ihm das Halsband ab. Bruder sein bedeutet, frei und gleich zu sein. Alle Menschen sind Abbild Gottes, haben den gleichen Herrschaftsauftrag, haben die gleiche Abstammung und sind untereinander Geschwister. Das sind vier starke Grundpfeiler, das ist die Basis für die gottgewollte Organisation des Zusammenlebens der Menschen. Alle Menschen sind also frei und gleich geschaffen. Was bedeutet das dann praktisch im Leben? Die erste Antwort auf diese Frage ist das Gebot der Nächstenliebe. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Was aber heißt das ganz praktisch? Die Juden glaubten sich zu verunreinigen, wenn sie in ein heidnisches Haus gingen. Petrus aber gewann eine neue Erkenntnis, nämlich: Ich darf keinen Menschen für unrein halten und ihm darum die Gemeinschaft verweigern. Und die nützlichste Anleitung zur praktischen Anwendung gibt Jesus in Matthäus 7, Vers 12. Behandelt die Menschen stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Würden wir diesen Rat konsequent befolgen, gäbe es keine Ausbeutung und keine Diskriminierung. Auch die Juden zu biblischer Zeit haben Sklaven gehalten. Und mit der Ausbreitung der christlichen Lehre wurde die Sklaverei auch nicht abgeschafft, sondern sie bestand fort. Wie ist das möglich, wo doch das Wort Gottes so klar ist? Oder ist es doch nicht so klar? Ein Gesetzeslehrer, der Jesus eine Falle stellen wollte, fragte ihn: Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Jesus gab die Frage an ihn zurück: Was liest du im Gesetz? Seine Antwort war das Gebot der Nächstenliebe. Für Jesus war die Frage damit geklärt. Der Mann aber wollte sich rechtfertigen. Schließlich hätte er war ja selbst Experte, die Frage nicht gestellt, wenn sie so einfach zu beantworten wäre. Also fragte er: Wer ist mein Nächster? Und diese Frage war ein Versuch, dem klaren Gebot auszuweichen. Und solche Ausweichmanöver gab es noch viele weitere, und es gibt sie immer wieder. Der Kirchenvater Augustinus im 4. Jahrhundert sah ein, dass es aufgrund der Gottebenbildlichkeit keine Sklaven von Natur aus geben kann. Er meinte aber, der Sündenfall habe die Herrschaft des Menschen über Menschen möglich und nötig gemacht. Er bezog sich auf 1. Mose 9, 24. Und dort heißt es: Als Noah aus seinem Rausch aufwachte, erfuhr er, was sein Sohn Ham ihm angetan hatte. Verflucht sei Kanaan, rief er, er soll für seine Brüder der niedrigste aller Knechte sein. Und Augustinus schloss daraus, dass die Sklaverei, wenn schon nicht zur Schöpfungsordnung, aber doch zur Strafordnung Gottes gehört. Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert meinte, so wie Aristoteles, dass es Menschen gäbe, die aufgrund ihrer geistigen Unterlegenheit und ihres robusten Körpers für das Sklavendasein prädestiniert seien. Und als biblischen Beleg führte er Sprüche 11, 29b an. Da heißt es: Der Tor soll dienstbar sein dem Weisen. Falls ihr zu Hause nachlesen möchtet und lest den 29a, also den ersten Teil, dann werdet ihr sehen, dass das so nicht stimmt, also dass man das so nicht verstehen kann. Die Irrwege von Christen und christlichen Institutionen gründen aber nicht nur auf Fehlinterpretationen einzelner Texte, sondern auf einem grundlegenden Unverständnis von Gottes Willen. Als die Osmanen versuchten, Konstantinopel zu erobern, wollte das Papst Nikolaus V. unbedingt verhindern. Und König Alfons V. von Portugal sollte ihm dabei helfen. Zuvor hatte der Papst die Versklavung von Menschen verurteilt. Nun aber erteilte er dem portugiesischen König seine ausdrückliche Erlaubnis. Zitat: Damit der katholische Glaube durch deine königliche Majestät über die Feinde Christi triumphieren kann. Die Verbreitung des christlichen Glaubens war das oberste Ziel der Kirche. Um die Chance auf Bekehrung zu wahren, verbot sie auch den Verkauf heidnischer Sklaven an Ungläubige. Der Kirche ging es um die Rettung der Seelen vor der ewigen Verdammnis. Unfreiheit erschien ihr wohl als geringer Preis. Sei es doch besser, einäugig ins ewige Leben zu gehen, als beidäugig in die Hölle. Das Leben ist schließlich kurz und die Ewigkeit ewig lang. Und deshalb war ihr jedes Mittel recht. Jesus hat zwar den Auftrag gegeben, in Matthäus 28, 19, geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, aber auch über dem Missionsauftrag Jesu steht das Gebot der Nächstenliebe, weil es eben das höchste Gebot ist, zusammen mit der Gottesliebe. Zwang und Gewalt sind nicht mit der Nächstenliebe vereinbar. Die christliche Kirche hat da die falschen Prioritäten gesetzt. Gott selbst nimmt ja die Freiheit der Menschen so wichtig, dass er ihnen die Möglichkeit lässt, sich von ihm abzuwenden. Jesus sagte außerdem nicht: Behandelt die Menschen so, wie ihr meint, dass es für sie das Beste sei. Er sagte: Behandelt sie so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Und wer möchte mit Gewalt zu irgendetwas gezwungen werden? Ich bitte jetzt die Technik um die kurze Einspielung des Liedes von John Brown's Body. Die erste Strophe sind, glaube ich, 36 Sekunden. Ich bin gespannt, ob ihr das kennt. Ich nehme es mal an, aber ja.
John Brown's body lies a-moldering in the grave. John Brown's body lies a-moldering in the grave. John Brown's body lies a-moldering in the grave, but his soul goes marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. But his soul goes marching on.
Danke. Wer kennt es? Die meisten schon oder so in etwa, ja. John Brown war strenggläubiges Mitglied einer Freikirche. Bei Wikipedia kann man lesen, dass er viele schwere Rückschläge in seinem Leben hinnehmen musste und dass sein christlicher Glaube ihm half, dies zu ertragen. Irgendwann kam er zu der Überzeugung, dass nur noch Gewalt die Sklaven befreien könnte und diese sich gegen die Plantagenbesitzer erheben müssten. Um die Sklaven zu bewaffnen, überfiel er ein Waffenlager der amerikanischen Armee. Und nachdem Anhänger der Sklaverei eine Metropole der Sklavereigegner niedergebrannt hatten, überfiel er mit seinen Leuten 5 Siedler in ihren Blockhütten. Das waren keine Sklavenhalter. John Brown und seine Männer ermordeten sie, indem sie ihnen mit Schwertern die Schädel spalteten. 1859 wurde er verurteilt und gehängt. Und in diesem Loblied auf John Brown heißt es: Seine Leiche liegt modernd im Grab, aber seine Seele marschiert weiter. Oder man könnte übersetzen: Sein Geist marschiert weiter. Der Geist von John Brown ist aber nicht nur Widerstand gegen Unrecht. Der Geist von John Brown ist auch der Geist von Gewalt und von der Zweck heiligt die Mittel. Aber der Zweck kann die Mittel niemals heiligen. Der Kampf gegen die Sklaverei war mühsam, langwierig und gefährlich. Es gab mächtige Widerstände. Die französische Nationalversammlung zum Beispiel wollte die 1789 erklärten Menschen- und Bürgerrechte in ihren Kolonien nicht anwenden, weil dies der französischen Wirtschaft schaden würde. 1889 putschte in Brasilien das Militär, weil der brasilianische Senat die Sklaverei abgeschafft hatte. Abraham Lincoln wurde ermordet. Er wollte den Sklaven das Wahlrecht geben. Die Verbote des Sklavenhandels wurden immer wieder unterlaufen. Und als die Sklaverei endlich verboten war, setzten die Plantagenbesitzer chinesische Lohnarbeiter ein, Kulis. Sie wurden von Agenten durch betrügerische Versprechungen angeworben oder entführt. Und wie zuvor die afrikanischen Sklaven, überlebte auch von ihnen circa ein Drittel die Überfahrt nicht, aufgrund schlechter Kost und Misshandlung. Das ist alles lange her. Warum sollten wir uns heute noch damit beschäftigen? Nun, es ist nicht vorbei. Je nach Definition leben heutzutage weltweit 30 bis 45 Millionen Menschen in Sklaverei oder sklavereiähnlichen Zuständen. Dazu zählen unter anderem Kinderarbeit, Kindersoldaten, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit. Der Global Slavery Index schätzt, dass die Zahl der Menschen, die in Deutschland im Jahr 2016 unter sklavenähnlichen Zuständen lebten, auf 14.500 Menschen. Warum sollten wir uns als Adventisten damit beschäftigen? Die Pioniere der Adventgemeinde setzten sich für die Abschaffung der Sklaverei ein, verbreiteten Petitionen, kauften Sklaven frei und halfen entlaufenen Sklaven, anstatt sie gesetzestreu ihren Eigentümern auszuliefern. Sie orientierten sich an 5. Mose 23, 16 bis 17, wo es heißt: Du sollst den Knecht nicht seinem Herrn ausliefern, der von ihm zu dir geflüchtet ist. Das Ehepaar Bates, Pioniere der Adventgemeinde, half außerdem bei der Abschaffung der Rassentrennung in Zügen. Die adventistische Kirche hatte also alles richtig gemacht. Nur dann, 2020 war in der Novemberausgabe von Adventisten heute in Kurzfassung die tragische Geschichte der adventistischen Glaubensschwester Lucy Beyer zu lesen. Es war 1944, als sie mit Mitte 60 die Diagnose Krebs bekommen hatte. Sie meldete sich zur Operation im adventistischen Washington Sanitarium an. Als man bei ihrer Ankunft feststellte, dass sie Afroamerikanerin ist, nahm man sie nicht auf. Man arrangierte einen Transport in ein geeignetes Krankenhaus. 3 Wochen später starb sie. Weder das Engagement und Vorbild der Pioniere noch das Lesen der Bibel hatte die Gemeinde vor dem schrecklichen Irrweg Rassismus bewahren können. Bei meiner Recherche bin ich erschrocken über das Problem Sünde. Wir Menschen stecken tief drin in der Sünde wie in einem Sumpf. Das ist für mich deutlich geworden. Mit dem Begriff Sünde können viele Menschen heutzutage nichts mehr anfangen. Aber das Problem ist ganz aktuell. In unseren Köpfen sind Barrieren, die uns hindern, Unrecht und Lieblosigkeit zu sehen. Arroganz, Machtgelüste, die Tendenz, die eigene Sicht für alle verbindlich zu machen, hindern uns, Gottes Willen zu erkennen. Und wenn wir die Möglichkeit dazu haben, dann ist die Versuchung groß, den eigenen Willen zu Lasten anderer ohne deren freie Einwilligung zu verwirklichen. Das ist das Verco der Co. Es hat mich erschüttert, wie schwer es ist, menschenwürdige Verhältnisse für alle Menschen durchzusetzen und wie mächtig die Widerstände sind. In 1. Korinther 1, Vers 28 heißt es: Wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Dadurch erklärt er für null und nichtig, worauf Menschen so großen Wert legen. Ja, wir brauchen Respekt vor den Schwächeren, denn weder Vernunft, Wissen und Bildung oder Kunstfertigkeit noch Muskelkraft oder Reichtum begründen unsere Würde, sondern allein, dass Gott uns zu seinem Bild geschaffen hat, und zwar alle. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 5: Wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, der folgt seinen selbstsüchtigen Wünschen. Wenn aber Gottes Geist uns leitet, richten wir uns nach seinem Willen aus. Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Sklaverei zu beschäftigen, habe ich mich gefragt, wo der Geist Gottes in der fast 2000-jährigen christlichen Geschichte der Sklaverei gewesen ist. Hat er Menschen zu uneigennützigem Handeln bewegt? Letztendlich bin ich dann tatsächlich zu der Überzeugung gekommen, Gottes Geist wirkt. Denn ich habe die Anstrengungen vieler Menschen gegen heftige Widerstände gesehen. Die Sklavenhaltung gehörte zur Kultur der Menschen seit Urzeiten. die Kultur, in der man aufwächst, die Denkweisen, von denen man umgeben ist und in denen man unterrichtet wurde, prägen jeden Menschen. Neue Gedanken müssen in das bestehende System irgendwie integriert werden. Darum kann es sehr lange dauern, bis neues Denken einzieht und sich durchsetzt. Bei John Newton hat es 30 Jahre gedauert. Wir haben Fortschritte bei der Bekämpfung der Ausbeutung gemacht. Gottes Geist verändert Menschen, wie zum Beispiel John Newton, und er verändert Gesellschaften. Und Gottes Geist hat viel Ausdauer und wirkt wie der stete Tropfen, der den Stein hüllt. Er wirkt und er gibt nicht auf. Vor allen Dingen, er gibt uns nicht auf. Gott sei Dank dafür. Amen. Guter Gott, ich habe selten mit so viel Überzeugung gesagt, Herr, sei uns Sündern gnädig. Wir haben wirklich keinen Grund, als Menschheit uns zu rühmen, wenn wir unsere Geschichte anschauen. Und ich bin unheimlich dankbar, dass du uns nicht aufgibst, dass du nicht aufhörst, mit deinem Heiligen Geist zu wirken und an die Herzenstüren der Menschen zu klopfen. Und ich danke dir für die Werke, die daraus entstehen, für die Barmherzigkeit, die es gibt und auch für jeden Fortschritt in der Gesellschaft. Ich danke dir im Namen Jesu. Amen.